Für viele Fans wird es langsam zum VfL-Mantra. Die erste Halbzeit spielen wir stark auf, in der zweiten Halbzeit lässt die Stärke und die Leistung leider nach. So endete das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am vergangenen Sonntag 2:4. Über dieses Spiel werden wir gleich hier ausführlich sprechen, aber wir müssen natürlich auch nach vorne schauen. Am kommenden Samstag spielen wir beim Aufsteiger, dem FC St. Pauli. Und darüber hinaus schauen wir auch mal, was bei unseren Spielern abseits, außerhalb des Spielfelds, so los ist. Euch erwartet heute die 12. Ausgabe unserer Reihe Hinter der Rückennummer, hier im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Jawohl, hier ist es wieder, das Wölferadio, euer VfL-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, es ist irgendwie im Moment wie verhext. In der ersten Halbzeit eines Spiels spielen wir stark auf, wir spielen nach vorne, sind kämpferisch und waren kurze Zeit in Führung, schaffen es aber dann nicht in der zweiten Halbzeit an diese spielerischen Leistungen anzuknüpfen. So auch geschehen am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Werder Bremen, welches leider mit 2:4 endete. Und man merkte schon am Ende bei der Pressekonferenz, dass Trainer Ralf Hasenhüttl schon Schwierigkeiten hatte, Antworten auf das Warum zu finden. Warum sind die 3 Punkte bei einem Heimspiel wieder nicht bei uns geblieben? Warum schaffen wir es auch nicht, in Halbzeit 2 die gleiche Leistung aufs Spielfeld zu bringen wie in Halbzeit 1? Ralf Hasenhüttl dazu.
Wir sind sehr, sehr enttäuscht, weil wir einfach es nicht schaffen, so ein Spiel dann auch mal vielleicht in der ersten Halbzeit schon für uns zu entscheiden. Ich glaube, wir hatten da schon nach den ersten 10 Minuten, wie es mein Kollege gesagt hat, sehr, sehr guten Zugriff. Wir hatten gute Ballgewinne, gute Chancen. Bekommen dann 10 Sekunden vor der Halbzeit, nachdem wir gewechselt haben, Maxi raus musste und ein bisschen die Ordnung vielleicht nicht auch gepasst hat, dann ein Tor, wo wir trotzdem in Überzahl sind, in der eigenen Box. Und zweite Halbzeit hat uns dann alles das, was uns in dieser Saison eigentlich stark gemacht hat, dieses aggressive Vorwärtsverteidigen ist komplett abhanden gekommen. Wir hatten hinten meistens eine Überzahl, 3-1 als Innenverteidiger, aber dann in der roten Zone niemanden, der da vielleicht vorwärts verteidigt. Und das ist nicht das, was wir machen wollen. Und da hat dann vieles nicht gepasst. Dementsprechend hatten uns ein Gegner, der es mit Ball gut gemacht hat, dann auch mit wenigen Kontakten sehr, sehr schwer gemacht und uns auch immer wieder abgestraft. Und die rote Karte dann obendrauf war dann natürlich sowieso die Entscheidung. Da bist du dann 3-1 hinten und trotzdem, ja, haben wir dann noch versucht zum Schluss, aber das Spiel war eigentlich dann verloren. Sehr, sehr schade, weil wir heute uns viel, viel kaputt gemacht haben von dem, was wir uns die letzten Wochen aufgebaut haben und da sind wir sehr enttäuscht darüber. Ich glaube, dass die Message in der Halbzeit vielleicht nicht so verstanden wurde, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube einfach, dass wir uns auch von diesem einen Tor vielleicht so sehr haben leiten lassen, weil bis dahin war es eigentlich so, dass der Gegner bis auf die ersten 10 Minuten eigentlich kaum eine Chance hatte und wir richtig gut im Spiel waren. Und dieses ja mannorientierte Verteidigen, was uns eigentlich stark macht, hat dann im Moment in 2, 3 Situationen gar nicht mehr funktioniert. Wir waren nicht mehr mutig genug. Wir haben uns ein bisschen ja passiver angestellt und das sind nicht wir. Das so können wir nicht verteidigen. Das funktioniert nicht und dementsprechend hat dann auch ein Gegner das sehr, sehr gut ausgenutzt und ich glaube, dass da einfach die Herangehensweise zweite Halbzeit dann nicht mehr so war, wie wir das wollen. Es war 1, 2 Spieler, die dann vielleicht auch den Moment gezögert haben und das kann dann schon zu lange sein und dann passieren eben die Dinge, die dann passiert sind.
Und dann passieren die Dinge, wie sie passiert sind. Ein Satz, den wir nach den letzten verlorenen Spielen auch schon in abgewandelter Form hören durften. Ein Satz, der nicht viel Antworten bietet, wie es in Zukunft weitergehen soll. Nein, weitergehen muss. Und darüber werde ich jetzt gleich auch sprechen mit meinem ersten Gast.
Wölferadio. Fan-Talk.
Wenn man so manche Fan-Kommentare liest, dann scheinen wir schon aktuell wieder in einer Situation zu sein, bei der es irgendwie so ein bisschen schwerfällt, einem verlorenen Spiel doch etwas Positives abzuverlangen. Und wenn ich das als notorischer Optimist schon irgendwie wiedergebe und zitiere, dann mag das zumindest aus meiner Warte schon etwas heißen. Ich bin gespannt, wie mein heutiger Gesprächspartner das hinter uns liegende Spiel gegen Werder Bremen so sieht und beurteilt. Bei mir ist heute Michael Theuerkauf von den Wolfsburger Nachrichten. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Und du bist ja zum ersten Mal hier bei mir im Podcast. Daher an dich die kurze Bitte. Stell dich doch einmal kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Und vor allem, seit wann bist du Wölfe-Fan? Und heute trete ich auch nicht ins Fettnäpfchen. Beim letzten Mal, als ich jemanden von den Wolfsburger Nachrichten hier hatte, habe ich ihm auch die Frage gestellt, seit wann er Wölfe-Fan ist. Und bekam dann nämlich zur Antwort, dass das doch gar nicht ist. Aber bei dir bin ich, glaube ich, heute goldrichtig, oder?
Bist du, tatsächlich, ja. Gut, wo fange ich an? Das ist wahrscheinlich das, was am längsten zurückliegt, das ist dann das Fan-Dasein. Ich meine, das war irgendwann Mitte der 90er, wo mich dann die Wölfe gepackt haben. Vorher war es Dortmund, glaube ich, ja, Dortmund und auch tatsächlich sogar mal Werder Bremen. Aber dann habe ich mich vollends für den VfL Wolfsburg entschieden. Ich meine 95 oder 96, Spiel gegen Hansa Rostock, war ich dann das erste Mal auch mit im Stadion. Und seitdem schlägt das Herz auf jeden Fall grün-weiß. Zu meiner weiteren Person ist dann, um zu sagen, ja, ich, wie du schon richtig sagst, ich schreibe für die Wolfsburger Nachrichten, beziehungsweise Braunschweiger Zeitung, aber weil wir in Wolfsburg sind, nennen wir es dann auch die Wolfsburger Nachrichten. Jetzt seit August erst. Ich war vorher noch im Lokalsport tätig und dann kam jetzt der Wechsel oder quasi der Aufstieg in die Bundesliga. Und seither schreibe ich dann nahezu täglich über die Wölfe. Ja, ich glaube, weiß ich nicht, was willst du noch wissen? Ich glaube, das ist einfacher.
Du bist also passend Fan geworden, als es dann Richtung Aufstieg in die erste Liga ging, sozusagen. Hast alles, jede tolle und auch jede schlimme Stunde des VfL in der Bundesliga quasi miterleben dürfen als Fan.
Ja, richtig. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern. Köln gegen VfL DFB-Pokal Halbfinale war das, meine ich. Sigi Reich schießt das 1-0. Das haben wir damals bei einem Kumpel zu Hause geguckt. Und das könnte so tatsächlich so die wirkliche Initialzündung gewesen sein. Danach hatten wir dann auch Karten fürs DFB-Pokalfinale gegen Gladbach, wo ich auch nicht mit konnte, weil ich im Zeltlager war. aber das könnte so tatsächlich der Auslöser sein, wo ich so drüber nachdenke.
Wow, also schon eine lange Zeit, länger als ich Wölfe-Fan bin, so muss ich es ja sagen. Ich bin ja gebürtiger Wolfsburger, aber ich bin erst sehr spät zum Fußball gekommen und bin dann aber nicht bei den Großen hängen geblieben, sondern tatsächlich dann auch beim VfL Wolfsburg. Aber das habe ich hier schon sehr oft erzählt im Podcast. Also ist das ja quasi so absolute Passion, ja. Du darfst über deinen Lieblingssport berichten und hast dann sogar noch die Ehre, in Anführungszeichen, sogar nicht nur über Sport zu berichten, sondern auch immer wieder über deinen Lieblingsverein. Ich frage mich bei sowas natürlich immer, es ist natürlich toll, immer über den Lieblingsverein zu berichten, aber wie hat man da immer die grün-weiße Fanbrille auf oder fällt es einem da manchmal doch etwas schwerer, auch, sag ich mal, etwas neutraler zu beobachten und zu berichten?
Gut, das bringt der Beruf so mit sich, dass man da eine gewisse Neutralität auch immer an den Tag legen muss, ne? Das ist klar. Allerdings kann man diese Leidenschaft für den VfL dann auch nicht immer vollends ausblenden. Also wir sind da auch übrigens im Bruder im Geiste. Ich sehe auch immer erstmal das Positive, bevor ich irgendwo das Haar in der Suppe suche. Deswegen muss ich noch etwas häufiger diese grün-weiße Brille auf jeden Fall ablegen, um vielleicht auch noch etwas kritischer ranzugehen. Das ist nicht ganz einfach, auch wenn es einfach auch ja, erforderlich ist als Journalist.
Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, manchmal sind auch die Medien uns nicht wirklich so ja, gut gesinnt und da ist es vielleicht auch mal gut, einen Fan in den Medienreihen zu haben. Verkehrt ist sowas ja nie. Und
Ich hoffe es auf jeden Fall, dass da mal etwas mehr Affinität zum VfL mit dazu bekommt jetzt.
du sagst gerade, du versuchst dem Ganzen auch etwas Positives abzugewinnen. Bei einem 2:4 gegen Werder Bremen fällt einem das ja gar nicht so leicht irgendwie, finde ich. Wobei auf der anderen Seite, wie schon gesagt, wenn man auf die Statistik schaut, dann sieht die doch ganz, ja, ausgeglichen aus. Und es gab dann ein paar Peaks, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Aber gegen Werder, Grün-Weiß gegen Grün-Weiß, war nicht immer so eine leichte Bank. Aber trotz alledem, wir hätten uns alle über den ersten Heimsieg der Saison gefreut.
Ja, definitiv. Das ist halt immer die Sache mit diesen Zahlen, ne? Die spiegeln nicht immer genau das wider, was dann auf dem Platz auch wirklich vor sich gegangen ist. Und wenn man dann in entscheidenden Momenten nicht da ist, wie sie bei allen vier Gegentoren nicht da waren, dann hast du am Ende halt einfach zwei Tore weniger geschossen als der Gegner. Und dann kannst du nicht gewinnen, ne? Also es wurde, also um es aufzugreifen, ich habe auch wieder Gutes gesehen. Das war eigentlich nahezu die komplette erste Hälfte. Ich denke, da kannst du auch 2-1 führen. Das Gegentor kannst du definitiv verteidigen. Das war jetzt nichts Besonderes, wo man sagt, okay, kann man nicht verhindern. Aber hinten zu anfällig und vorne springt einfach viel zu wenig heraus bei dem Aufwand, der betrieben wird. Du hattest wieder genügend Abschlüsse, aber der Torwart wird halt selten geprüft und dann wird es schwierig, ein Tor zu schießen.
Ja, irgendwie ist die zweite Halbzeit uns irgendwie nie so richtig hold, habe ich bei verschiedensten Spielen in dieser Saison inzwischen das Gefühl. Wir sind in der ersten Halbzeit richtig gut dabei, schaffen es auch in Führung zu gehen, schaffen es auch nach vorne, sage ich mal, ein bisschen ins Pressing zu gehen. Gut, es gab wirklich auch auf unserer Seite jetzt für uns gute Torchancen, die man hätte wahrnehmen können. Wurde nicht wahrgenommen, wurde am Tor vorbeigeschossen, auch in der ersten Halbzeit. Alles schön und gut. Man ist mit einem echt guten Gefühl trotz 1:1 in die Halbzeitpause gegangen. Und dann, wie irgendwie so oft in den letzten Wochen, als hätte irgendwer irgendwo tief im Inneren einen Hebel umgelegt, irgendwie zweite Halbzeit, da war irgendwie wieder der Wurm drin. Und man kann keine Antwort dafür finden, weil man nicht in den Köpfen der Spieler drin steckt, aber irgendwie versucht man es ja irgendwie doch für sich eine Antwort auf die Frage zu finden, warum ist das so? Was läuft irgendwie, ich nutze jetzt einfach mal das Wort immer, bei uns in der zweiten Halbzeit schief?
Ja, das ist eine gute Frage. Die können wir aber noch weiter zurückstellen, weil es war ja schon ein Symptom, was unter Kovac auch immer wieder auffällig war, ne? Dass man da noch Spiele und Punkte aus der Hand gegeben hat, die eigentlich sicher geglaubt waren. Woran es liegt, schwer zu erklären, weil man macht vorher ganz, ganz vieles richtig, oder sehr viel richtig. Aber dann, wie du richtig sagst, kippt auf einmal ein Schalter um und es will nichts mehr so wirklich gelingen. Ob es daran liegt, dass diese Spielweise von Hasenhüttl wirklich sehr, sehr kraftintensiv ist oder kraftfordernd, dass dann irgendwann der Akku leer ist, auf Deutsch gesagt. Das heißt, die Jungs haben das im Tank, aber wenn die Spiele in der zweiten Hälfte immer abgegeben werden, dann muss man das vielleicht auch irgendwann in Frage stellen, ob wirklich so viel im Tank ist. Dieses Fußballspielen mit diesen intensiven Läufen und dieses hohe Anlaufen, Pressen eigentlich 90 Minuten lang, ob man das so aufrechterhalten kann, wenn es dann nach hinten so offen wird irgendwann. Ich kann es mir definitiv nicht erklären. Und auch könnten wir jetzt auch, glaube ich, Herrn Hasenhüttl fragen. Wenn er eine Erklärung hätte, dann hätte er schon abgestellt. Ne? Also das sind so die Dinge, die man im Fußball nicht weiter benennen kann. Die sind dann einfach da und da braucht es dann vermutlich einfach nur ein Erfolgserlebnis, was wir aber gerade noch verzweifelt suchen.
Also, um es mal ein wenig auf den Punkt zu bringen, sagst du, es könnte durchaus eine Fitnessgeschichte sein, dass wir durchaus gute Ansätze haben, dass Ralf Hasenhüttl auch sehr gute Ansätze hat, wie er ein Spiel gestalten möchte, dass wir aber nicht in der Lage sind, dieses nonstop 90 Minuten durchzuhalten. Dann stellt sich einem natürlich die Frage, und das habe ich mir beim Bremen-Spiel erst recht gefragt, wenn man sowas doch sieht, warum tauscht man dann nicht früher aus? Warum wechselt man dann nicht schon viel früher aus? Und beugt dem Ganzen ein wenig vor. Das ist so ein Ding, was ich auch schon irgendwie in den letzten Spielen immer mal wieder beobachte.
Ja, es gibt dann immer diese ominösen Matchpläne, wo dann schon vorgesehen wird, wenn dies und jenes passiert, machen wir dies und das im Gegenzug. Was wahrscheinlich aber niemand auf dem Schirm hatte, dass Maxi Arnold so früh vom Platz muss. Und da hat man dann gemerkt, fehlt dann einfach die ordnende Hand auf dem Feld. Ja, und das macht Max einfach, macht er wirklich sehr, sehr gut. Er ist der Chef auf dem Rasen und der hat dann gefehlt im Endeffekt. Denn ich weiß jetzt nicht, wer denn in der Hierarchie der Mannschaft danach kommt. Mir hat gegen Bremen dann aber ein Anführer gefehlt, der dann gerade nach dem zweiten Gegentor dann den Laden kurz mal zusammenhält. Danach war er, du kannst ja noch das dritte, vierte und sogar fünfte bekommen. Ne? Also da hat mir dann wirklich ja, der Anführer gefehlt auf dem Feld. Und
ja. Das mit Maximilian Arnold war aber auch wirklich eine sau ungünstige Geschichte. Du gehst vom Feld und kassierst quasi beim Runtergehen noch eine gelbe Karte, wo sich viele Fans gefragt haben, wofür? Klar, es wurde gesagt, wegen Spielverzögerung, aber wo bitte hat er denn da was verzögert? Da gab es weitaus schlimmere Sachen dieses Wochenende, jetzt mal vereinsübergreifend gesprochen, wo ich eher mal mir eine gelbe Karte gewünscht hätte, weil einfach nicht abgespielt wurde. Und das war doch nichts.
Ja, das stimmt. Da kann man generell sagen, dass mit Schiedsrichterentscheidungen sind wir momentan noch nicht unbedingt von wirklich von Glück beseelt. Ja, das sind viele 50-50 Entscheidungen, die gegen uns getroffen werden. Ohne jetzt da irgendwie Absicht zu unterstellen oder was, das ist alles sowieso Humbug. Aber momentan ist das Pendel des Glücks noch nicht so richtig auf unserer Seite, was Schiedsrichterentscheidung angeht. Vielleicht wusste Max ja schon, als er runtergeht, das könnte jetzt zu einer Pause bei ihm führen. Und dann setzt er sich einfach mal selber auf nur gelbe Karten wieder. Vielleicht müsste man ihn selber fragen, ob er so weit gedacht hat. Aber auf jeden Fall scheint es so, dass er gegen Pauli nicht wird spielen können. Und dann sitzt er halt seine fünfte gelbe Karte dann einfach ab.
Und das macht mir so ein bisschen doch zu schaffen, weil es ist ja so, wie du gesagt hast, und das kann man nicht abstreiten, er hält den Laden am Laufen so ein bisschen auf dem Spielfeld, er hält die Leute zusammen. Und wem würdest du denn als Fan, sage ich mal, so eine Führungsposition, so eine Kapitänsposition, wie er sie innehat und ja wirklich auslebt, zutrauen, das ist ja wirklich das, was wir nächste Woche auswärts gegen St. Pauli wirklich brauchen. Ja.
Definitiv, das ist am Millerntor, es wird eine ganz heiße Stimmung, wie immer dort. Da brauchst du halt wirklich Spieler, die dem auch gewachsen sind und die da auch voranmarschieren können. Wer das beim VfL sein kann, weiß ich nicht. Dann weiß ich, wie die Spieler innerhalb der Mannschaft denn auch ihr Standing haben. Ne? Die Kabinengespräche, die bekommen wir ja alle nicht mit. Von der Art und Weise könnte ich mir vorstellen, dass ein Yannick Gerhardt auch, dass er so lange da ist, da werden jetzt wieder einige Fans vom Stuhl kippen, wenn sie das hören. Er wird ja auch schnell zur Zielscheibe gemacht. Aber der ist jetzt so lange in dem Verein, kennt jeden. Und er wäre sicherlich in der Lage, die Rolle als Chef auf dem Platz auch einzunehmen. Aber ob er denn auch anfängt, das ist dann wieder die andere Frage. Ich ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Wir haben auch im Freundeskreis mal sinniert, wo ist denn eine vernünftige Hierarchie in der Mannschaft, und sie war für uns nicht so richtig erkennbar. Du hast Arnold ganz oben und danach wird schwammig. Wer ist denn danach Arnold der nächste Spieler in der Hierarchie? Und die ist halt auch im Fußball einfach enorm wichtig. Und das ist so ein richtiges Konstrukt, konnten wir da nicht finden. Das könnte jetzt, wenn Arnold nicht da ist, zum Problem werden auf Pauli.
Das ist ja etwas, aber was uns ja auch schon, wenn wir mal wieder weiter zurückblicken, auch noch vor der Kovac-Ära schon beschäftigt hat, so dieses Problem in Anführungszeichen, wenn ein, zwei Leistungsträger rausfallen und sei es nur für ein Spiel oder zwei Spiele, dass dann dieses Konstrukt der funktionierenden Mannschaft irgendwie ein wenig zusammenzubrechen droht, was total schade ist, weil wir haben richtig gute Spieler, wir haben vor allem richtig schnelle Spieler. Ich nehme inzwischen gerne die Statistiken, die von Bundesliga.de pro Spiel immer aufgestellt werden und da haben mal nicht wieder der Gegner, sondern dieses Mal wieder wir in einem Spiel den schnellsten Spieler gestellt. Das war dieses Mal übrigens nicht Mohamed Amora, das war dieses Mal Thiago Tomasch mit 35 km/h. Ja, das sind Zahlen, das ist der Wahnsinn, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Und also es gibt ja Qualitäten und die sehen wir ja auch immer in jeder ersten Halbzeit. Also wer mir jetzt unterstellt, ich würde alles hier schlecht reden und so weiter, dem muss ich auch vehement widersprechen, weil es ist ja wirklich Qualität da. Wir müssen sie nur vernünftig sortieren und vor allem auch zu zeigen wissen.
Ja, du musst sie halt 90 Minuten durchspielen können, ne? oder 90 Minuten einzusetzen wissen. Mit den so beiden Pfeilen da vorne und Jonas Wind dahinter oder halt davor, je nachdem, das verschiebt sich ja immer mal als Wind ganz vorne im Sturmzentrum, dann lässt er sich fallen und kommt von der 10. Aber es ist ja klar darauf ausgelegt, dass es lange Bälle hinter des Gegners Kette gibt und dann sollen die vorne um ihr Leben rennen, auf gut Deutsch. Und das funktioniert ja auch. Es wird dann halt irgendwann aber eingestellt oder der Gegner kann sich besser darauf einstellen. Und dann müssen wir vielleicht auch mal fragen, wo ist der Plan B, wenn die langen Bälle nicht mehr funktionieren? Ne? Das ist, ja. Aber Qualität ist auf jeden Fall genug da, ja.
Vielleicht müssen wir den Spieß umdrehen. Vielleicht müssten wir die erste Halbzeit ruhiger spielen. Lieber hinten alles dicht machen und den Gegner ordentlich sich auspowern lassen und dann in der zweiten Halbzeit richtig hochfahren, dass wir quasi so, wie wir jetzt spielen, erste Halbzeit richtig stark und richtig viel nach vorne, dass man das auf die zweite Halbzeit verlagert, wenn der Gegner quasi schon ausgepowert ist und nicht mehr weiter weiß und ihn dann quasi überrennen. Aber wir können viel reden. Der Tag lang ist am Ende, zählen die Matchpläne.
Ich glaube, wenn man sich das so aussuchen kann, dann würde das Trainer Ralf Hasenhüttl sofort so machen, wenn es dann auch zum Erfolg führt. Ist halt, die Fußballspiele kannst du ja nicht planen.
Trotz vieler Statistiken.
Zuletzt war es auch, so ist es ja. Auch wenn es immer gläserner wird und auch vielleicht ein Stück weit planbarer, aber du weißt ja, es gibt so viele Faktoren, die da zusammenführen. Jetzt die letzten Male war es auch oft so, dass die Gegner sich wohlwissend, dass der VfL halt diese Spitzen hat und mit langen Bällen einsetzen will. Das war auch in Bochum so, auch wenn sie es nicht verteidigt bekommen haben. Sie stellen sich ja von vornherein schon ein bisschen tiefer, um diese Räume hinter sich gar nicht zu geben. Und da sind wir wieder beim Plan B, der da fehlt, dass man dann vielleicht auch wirklich einfach mal den Ball hält und Ruhe ins Spiel bekommt. Und da fehlt es dem VfL meiner Meinung nach enorm, weil wenn ich mir die Passquote angucke von 75%, jeder vierte Ball landet beim Gegner. Das ist zu wenig, um mit den Ansprüchen, die der VfL hat, Spiele zu gewinnen. Das ist wirklich zu wenig.
Über eine Sache haben wir natürlich noch nicht gesprochen, sollte man kurz natürlich erwähnen. Es war auch mal wieder ein Spiel mit roter Karte eingewechselt worden. Und quasi innerhalb der ersten 10 Minuten schon die rote Karte kassieren, das ist im negativen Sinne auch schon rekordverdächtig. Ja. Wie würdest du diese Situation beurteilen? Rot zu Recht? War das eine Sache, die man vielleicht hätte verhindern können?
Der erste Eindruck bei Live-Bildern, ohne eine Zeitlupe gesehen zu haben, dachte ich, ist der denn verrückt? Wie kann er denn auf Höhe der Mittellinie so einsteigen? Dann guckt man sich die Zeitlupe an und sieht, okay, er zieht nicht komplett durch, er trifft ihn nicht wirklich, aber es war wirklich schon ein sehr hartes Einsteigen. Ob man Rot geben muss, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, man kann es geben. Mit grün-weißer Brille würde ich sagen, muss er nicht geben. Oder braucht er nicht geben. Aber es ist halt auch die Frage, warum geht er denn da so überhaupt hin? Also das war jetzt keine großartige Gefahr. Da kann man jetzt sagen, ja, Zeichen setzen, dann hat er das falsche Zeichen gesetzt. Das Zeichen hätte er setzen sollen, indem er die Flanke von Weiser zum 1-3 verhindert. Da war er nämlich da. Ich denke, dann kommt auch ein bisschen Frust, wirst gerade eingewechselt, verschuldest so ein Gegentor mit. Willst das wieder gut machen? Aus deinen oben und gehst wieder duschen. Also es ist für Patrick Wimmer sicher ein mehr als gebrauchter Tag gewesen,
Mit Sicherheit. Aber
ja.
das ist ja auch das Schöne beim Sport. Beim nächsten Mal machst du es dann besser und
Er ist ja noch jung, also er wird ja sicherlich nicht nochmal so hingehen auf Höhe der Mittellinie, da bin ich ziemlich sicher.
schauen wir nochmal auf das Programm in den nächsten Wochen. Da sind auch wieder Gegner bei, die uns schon mal sehr gefährlich geworden sind. Irgendwie, und das sage ich in sehr vielen Podcast-Folgen und das sage ich auch heute wieder, wir haben ja so ein kleines Problemchen mit Mannschaften, die wir eigentlich spielerisch definitiv, ja, einstecken können, die wir spielerisch definitiv besiegen können. Irgendwie tun wir uns bei Mannschaften, die oberhalb von uns in der Tabelle stehen, irgendwie etwas leichter als mit dem in Anführungszeichen leichten Programm. Und Augsburg, der nächste Heimgegner, war ja auch so jemand. Aber als nächstes geht es ja erstmal nach Hamburg. Und das ist auch eine Mannschaft, die im Moment sehr gallig ist, weil sie auch wieder in der Abstiegszone rumkrepeln und wieder, ja, kaum gewonnen, so zerronnen am Abstiegs, sag ich mal, Kampf sich beteiligen. Stand jetzt. Wir haben natürlich noch viele Spieltage vor uns und abgerechnet wird zum Schluss, bla bla. Aber trotz alledem muss man ja immer auf die Jetzt-Ist-Situation gucken. Und da ist St. Pauli ein Gegner, der auf jeden Fall nichts zu verlieren, dafür aber jede Menge noch zu gewinnen hat.
Das ist ja quasi als Aufsteiger per se erstmal in jedem Spiel so, ne? Du bist der Neuling, in den meisten Fällen bist du auch denn der Underdog in den Partien und du kannst nur gewinnen. Und dann hast du halt noch den Fakt, dass da wirklich Volksfeststimmung herrscht am Millerntor, wenn da ein Heimspiel ist. Und da kann immer was passieren. Da kann auch jede Mannschaft kann da sich schwer tun und wie du schon sagst, der VfL hat so ein Talent, sich gegen vermeintlich schwächere Gegner sehr schwer zu tun. Das aber auch schon seit vielen Jahren, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist immer wieder, heißt es ja, gut, Aufbaugegner VfL war schon immer so, ne? Wenn irgendwo ein Club gekriselt hat, der hat schon ein bisschen gehofft, dass es demnächst gegen den VfL geht. Da gab es denn die Punkte manchmal unverhofft. Ja, also Pauli wird extrem unangenehm. Und da wird es auch nicht drauf ankommen, guten Fußball zu zeigen. Da musst du einfach nur diese 3 Punkte mitnehmen. Und auf gar keinen Fall darfst du verlieren. Also das wird hart. Auch Augsburg danach, Heidenheim, alles Mannschaften, die wird man von ausgehen können, uns den Ball überlassen. Und damit haben wir ja, wie schon erwähnt, so ein bisschen Probleme. Wenn wir das Spiel machen müssen, dann fehlen uns ein bisschen die Mittel, weil unser Spiel eigentlich mehr auf die Umschaltmomente und auf lange Bälle ausgelegt ist. Und da sind wir dann wieder bei diesem Plan B, den es braucht. Gerade jetzt gegen diese Mannschaften, die sich gegen uns vermutlich eher mal ein bisschen zurückfallen lassen und abwarten werden, was wir dann so machen können.
Vielleicht dürfen wir ja einen Plan B erleben. Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt, wie sich St. Pauli gegen den VfL behaupten wird und hoffe, dass wir natürlich 3 Punkte mitnehmen. Ich kann leider nicht als Wahlhamburger mit dabei sein. Eine Familienfeier ist schuld. Und ich glaube, wenn ich den Leuten erzähle, ja, ich habe was Besseres zu tun, ich gehe zum Fußball, dann reißt man mir den Kopf ab. Aber gut, dann schaue ich es mir halt im Nachgang an. Was ist dein Tipp für nächstes Wochenende?
Das der gewünschte Tipp oder brauchst du den realistischen?
Auch wenn du Bock hast, beide.
Also ich hoffe, dass wir dort gewinnen und ich glaube auch, dass wir da mit 2-0 gewinnen werden. Jetzt ohne grün-weiße Brille könnte es ein ganz, ganz ekliges 1-1 werden. Aber ein ganz ekliges.
Ja, aber ganz ehrlich, lieber einen ekligen Punkt als wieder keinen Punkt. Von daher, Wir werden gleich auch noch hören, was die Kiezkicker über diese Begegnung denken und wie es ihnen nach 7 Spieltagen Bundesliga-Luft denn so geht. Aber vorher haben wir noch ein Interview, nämlich mit einem, der noch nicht so häufig zum Einsatz kam beim VfL Wolfsburg, nämlich mit Marius Müller. Das ist ja auch einer unserer Torwart-Neuzugänge, der aber, du kannst mich gerne korrigieren, bislang noch nicht auf dem Spielfeld zu sehen war.
Nee, richtig. Kamil Gabara hat da klar die Nase vorn. Ich hatte ihn vor 2 Wochen, meine ich, ja, vor 2 Wochen ihn auch im Interview, den Marius, und sehr guter Typ, könnt euch drauf freuen auf jeden Fall.
Also dann, aber vorher sage ich erstmal vielen herzlichen Dank an Michael Theuerkauf von den Wolfsburger Nachrichten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht ja bis zu einem nächsten Mal.
Ich hoffe, also das war mein Debüt in einem Podcast und ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Alles, was ich irgendwann mal auf der Journalistenschule gelernt habe, habe ich heute nicht angewendet, auf jeden Fall. vielleicht bekomme ich nochmal eine Chance und dann versuche ich es mit einer Valium oder so.
Alles gut, wunderbar. Es hat mich gefreut und von mir aus sehr gerne. Also bis zum nächsten Mal.
Ebenso. Ciao.
Hinter der Rückennummer. Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Ausgabe jetzt schon Nummer 12 aus dem Oktober 2024. Und heute hier zu Gast ein neues Mitglied in unserem Wölferudel bei den Männern, ein junger Mann, ja doch, in meinen Augen noch junger Mann, aber schon erfahrener Mann mit vielen Stationen und deswegen sicherlich ein sehr, sehr schöner und interessanter Gesprächsgast. Ich begrüße ganz herzlich unsere Nummer 29, Marius Müller. Hallo.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung und die wunderschöne Einleitung.
Ja, das hast du schön gesagt. Marius, ja, du bist seit diesem Saisonstart im Wölfe-Team angekommen, hier in Wolfsburg. Ich hoffe auch gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Du siehst hervorragend aus. Wie war das Training? Du bist gerade vom Training gekommen. Wie ist es?
Schön. Also, um das Ganze zu beschreiben, ich glaube, wir haben knappe 16, 17 Grad oder werden es vielleicht später noch, aber super Sonnenschein, top Trainingsplätze. Hat viel Spaß gemacht heute, wir haben viele Kleinfeldformen gemacht, 1 gegen 1, 2 Kämpfe, so ein paar Basics trainiert, die du auch immer mal wieder brauchst. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr, sehr happy, bin super hier angekommen, auch die Family fühlt sich sehr wohl. Und dass wir hier, glaube ich, optimale Bedingungen haben, um in der Bundesliga bestehen zu können, brauchen wir nicht drüber streiten. Mhm. Und freue mich einfach, dass ich ja aufgrund meines Alters dann auch nochmal die Möglichkeit bekomme, ja, ein Teil der Bundesliga zu sein.
Ja, ganz genau. Ja, du hast viele Stationen, über die werde ich gern mit dir ein bisschen reden. Das ist immer gerne so ein Thema, wo ich mich dran langhangel an den einzelnen Stationen. Wir fangen aber natürlich ganz, ganz vorne an, denn du bist geboren am 12. Juli, also mitten im Sommer 1993 im schönen hessischen Heppenheim.
Genau.
Kleine Gemeinde, ich glaube 30.000 Einwohner, irgendwie sowas, in der Nähe von Darmstadt, Frankfurt ist auch nicht allzu weit, gehört, meine ich, auch zu Darmstadt dazu. Wie ist deine Jugend in Heppenheim so verlaufen? Also wie kann man sich das vorstellen? Sehr, sehr dörflich oder wie ist es gewesen?
Also genau genommen ist es schon so, wie du sagst. Ich bin in Heppenheim geboren und ich glaube, ich bin da aber auch nur reingefahren zur Geburt und dann sofort wieder rausgefahren. Weil ich bin dann in Lampertheim aufgewachsen. Okay. Das ist so 10, 12, 15 Minuten neben Heppenheim. Und muss auch wirklich sagen, so hatte ich sonst auch nicht wirklich große Berührungspunkte mit Heppenheim, außer dass in meiner in meinem Geburtspass steht. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich aufgewachsen bin, eben dann in Lampertheim. Ja, hatte, muss ich sagen, super Elternhaus gehabt, kleine Schwester noch gehabt, die ist 4 Jahre jünger als ich. Und wir hatten schon Spaß, muss ich sagen, also mit den Freunden früher viel auf der Straße raus rumgekickt, draußen gewesen, im Sommer mit dem Fahrrad ins Schwimmbad gefahren, mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, also war eine coole Zeit und so ein bisschen noch nicht so digitalisiert, nicht so anonym, ne, sondern einfach noch beim Schulkollege klingeln gegangen und gefragt, ob er Zeit hat oder noch auf dem Festnetz angerufen.
Ja, genau.
Werde ich auch nie vergessen. Hallo, hier ist der Marius Müller, hat der XY Zeit, ja, genau, heute. So. Das gibt's ja gar nicht mehr, da wird ja alles nur noch geschrieben.
Ja,
und
heute
so,
wird
so
alles mit WhatsApp-Gruppen erledigt.
Genau. Und dementsprechend hatten wir, ja, super Spaß, hatte auch, einen coolen Freundeskreis gehabt. Der auch relativ lang und auch eigentlich auch immer noch zum Teil besteht. Na klar, die Wege teilen sich irgendwann so ein bisschen, jeder geht so sein Leben, aber jetzt mal paar sind noch hängen geblieben.
Ja, aber Lampertheim, ne, ohne das S dazwischen, mhm. Lampertheim. Ich kannte mal Leute aus Heppenheim, die hatten einen unfassbar starken Dialekt. Hast du dir den Dialekt abgewöhnt oder habt ihr den gar nicht erst gesprochen?
Ja, doch, tatsächlich spricht man bei uns so kurpfälzig, heißt das. Genau. Also ein bisschen vom Mannheimer Dialekt. Ich denke, über Bühlen-Chälern werden das viele kennen.
Ja.
Ich kann den Dialekt auch, meine Eltern sprechen den auch, teilweise meine Omas und Opas, die haben den dann schon noch ein bisschen mehr gesprochen. Mhm. Manchmal kommt er auch durch, aber ja, ich finde es... Ja, teilweise, wenn du irgendwo in Interviews bist oder jetzt eben auch in Podcasts und so weiter, finde ich einfach, dass es ein bisschen sauberer ist, ne, wenn man dann doch versucht, so gut wie möglich Hochdeutsch zu sprechen.
Ja, liegt dir hervorragend, muss ich sagen.
Aber ich habe damit auch wirklich, ich kann es sprechen, aber ich habe es auch selten gemacht, schon als Kind eigentlich nie.
Okay.
Und ja, macht aber auch Spaß, dann ab und zu ein bisschen im Dialekt.
Ja, eben. Spricht, also ist dann vielleicht so, dass wenn du nach Hause kommst, dass dann das so losgeht. Also ich habe ein paar Freunde, bei denen ist das so. Die können sich das wegkneifen oder einfach wegreden, wenn sie woanders sind. Aber wenn sie nach Hause kommen, dann gehen die gleich wieder voll in den Dialekt mit Eltern und mit Freunden und so.
Genau. Also da tatsächlich hält es bei mir auch in Grenzen. Aber meine Frau, muss ich sagen, die ist da auch immer dahinter, dass das nicht so sehr durchkommt.
Okay.
Aber macht schon Spaß, auch mit den Kumpels dann teilweise ein bisschen im Dialekt zu quatschen. Ne?
Ja, sehr schön. Ganz genau, da kommt er durch, der Lampertheimer. Finde ich sehr schön. Ja, wunderbar. Okay, also Lampertheim war auch deine erste fußballerische Station. Dann bis 2003, also bis zu deinem 10. Lebensjahr, hast du dann beim kleinen Verein in Lampertheim Fußball gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja? Genau, das stimmt.
War von Beginn an Torwart dein Thema oder warst du erstmal draußen am Feld?
Ja, natürlich wollte ich auch erstmal Stürmer sein. Ist, glaube ich, auch ganz klar. Und die Story habe ich auch, glaube ich, schon überall, oder wurde, hat sich mittlerweile so rumgesprochen, überall wurde ich danach gefragt, wie bist du eigentlich ins Tor gekommen? War nichts geringer, als dass ich mich nicht benehmen konnte, sagen wir es mal so, und dem Trainer zuhören konnte, als er eine Übung erklärt hat, und habe dann ein bisschen rumgebolzt im Alter von, was war ich gewesen, 4 oder 5, und habe dann dem damaligen Torhüter ins Gesicht geschossen.
Okay.
Der hat dann, wie soll ich sagen, ein bisschen geweint und wollte dann auch nicht mehr so, und dann hat der Trainer gesagt, okay, alles klar, du gehst jetzt ins Tor als Strafe.
Ja.
Ja, und dann... war ich vielleicht so verrückt, wie ich vielleicht auch heute bin, habe mich dann halt in viele Bälle reingeworfen, was vielleicht andere Kids in dem Alter nicht gemacht haben. Und dann hat er gesagt, okay, du kannst ja erstmal bleiben, weil das machen nicht viele, was du da machst. Und dann hat sich das so aufgebaut und dann hatte ich Glück, dann hatte ich damals auch einen Co-Trainer gehabt, oder die haben sich das so ein bisschen geteilt, die Jugend, und der zweite Trainer, sage ich mal, der Roland, werde ich auch nie vergessen, hat sich schon ganz früh dann um mir angenommen, hat ein bisschen Torwarttraining mit mir gemacht, ne, so ein bisschen spezifischer gearbeitet im Alter von, was dürfte ich da gewesen sein, 6, 7, 8.
Echt, so früh sowas. Schon? Okay.
Ja, so halt einfach mal so ein paar Bälle geworfen, ne, und ein bisschen versucht zu erklären, ne, wie man so die Bälle überhaupt fängt. Und das hat mir schon relativ gut getan, muss ich sagen, ja. Und aber eigentlich wollte ich dann auch gar nicht nach Kaiserslautern. Das muss ich auch dazu sagen, bevor wir dann auf die nächste Station kommen.
Ja, ja, genau. Ja, die kommt natürlich dann jetzt. Ja, noch nicht ganz. Also ich wollte natürlich noch ein bisschen in Lampertheim bleiben, auch schulisch und so. Du hast schon gesagt, du hast viele Freunde, zu denen auch heute noch Kontakte da sind. Wie ist Schule so gewesen? Bis wann bist du da überhaupt in der Schule gewesen? War das nur die Grundschule oder noch darüber hinaus?
Ich war in der Grundschule gewesen, in der Schillerschule. Klassisch die ersten vier Klassen. Und bin dann aufs Lessing-Gymnasium in Lampertheim gegangen. Und da musste ich mir schon sagen, habe ich mir schon auch dann doch durchaus ab und zu mal schwer getan. Mhm. Weil ich war einfach jemand, man hat schon früh gemerkt, so, ich brauche ein bisschen Action. Ich konnte mich schon, wenn es drauf ankam, natürlich auch benehmen. So, aber ich habe auch dann doch in jungen Jahren schon geliebt, so ein bisschen so das Leben so um mich dreht. Ne? Du stehst ein bisschen im Mittelpunkt. Hab dann natürlich auch das ein oder andere Mal mehr, sag mal, den Ärger bekommen von den Lehrern damals oder so, wie es vielleicht andere Schüler getan haben. Und muss sagen, es war eine coole Zeit, aber die Schule war mehr so aufs Musikalische ausgelegt. Und dadurch, dass ich dann auch schon, sage ich mal, also auf der weiterführenden Schule dann war, dann auch teilweise schon zu Lehrgängen von den Landesverbänden gegangen bin, wo du dann mal 3 Tage befreit werden musstest, das war immer ein riesen Hickhack. Und hab dann auch diese 7. Klasse wiederholt. die achte gemacht und in der neunten wäre es wieder so weit gewesen eigentlich. Und bin dann nach der neunten Klasse quasi, obwohl ich eigentlich hätte wiederholen müssen, bin ich auf die Realschule runter, die ist auch in Lampertheim. Und habe dort dann, bin dann hingegangen tatsächlich und zum Schulleiter und habe gesagt, du, pass auf, also was war ich da gewesen? So 15 oder so. Und habe ihm gesagt, hey, pass auf, so und so. Sagt, hey, eigentlich bin ich ja so ein Typ und Fußball und das verlangt sehr viel und können wir da nicht irgendwas machen? Also ich wollte halt darauf hinaus, dass er sagt, hey, pass auf, du kannst bei uns, du kommst runter vom Gymnasium auf die Realschule, du kannst aber trotzdem weiter in die 10. Klasse, machst hier deinen Abschluss. Das hat dann am Ende auch geklappt, habe dann auch den Abschluss, ich weiß gar nicht, mit 2,1 oder so gemacht. Okay. Also war dann quasi ein Jahr auf der Realschule.
Und die haben dir halt ermöglicht, aber den Fußballfokus dann auch
zu genau, setzen. Genau, das war immer top, weil dort hatten wir auch so eine Schulmannschaft mit Fußballturnieren und so weiter. Und die waren natürlich auch mega happy, dass ich dann da war, weil ich habe ja schon auch in Lautern in der Jugend gespielt.
Ja, genau.
Zu dem Zeitpunkt. Und dann hatten die natürlich einen guten Torwart im Tor, ne?
Ja. Das heißt also, an der vorigen Schule, am Gymnasium, das war so musisch orientiert, sagst du? Hattest du denn Ambitionen? Da gab es von der Familie aus Ambitionen, mit Instrumenten oder mit Musik mit dir irgendwas zu werden? Oder?
Ja, also ich glaube, mein Papa hat alles probiert. der hat selbst früher Handball gespielt, auch aber halt in Lampertheim, beim TV Lampertheim, wo ich auch Fußball gespielt habe. Die waren aber zu dem Zeitpunkt auch relativ gut. Frag mich bitte nicht, welche Liga. Ich habe immer nur von Stories gehört von Onkel und Opas und früher. Ja, dein Vater war ein Riesenhandballer.
Okay.
Also habe es natürlich aber nie gesehen, weil da war ich dann noch gar nicht da zu dem Zeitpunkt. Aber und die haben aus Handballerkollegen haben die eine Band gegründet, hat sich so entwickelt. Und ja, der ist natürlich musikalisch ziemlich angehaucht, hat halt auch einen extremen Selbstantrieb, ne, hat sich Musik, das Gitarrespielen selbst beigebracht, hat ein riesen Abitur gemacht, studieren gegangen und, also da habe ich immer Hochachtung vorgehabt, weil ich war immer, muss man ehrlich sagen, stinkefaul, musste immer wirklich angetrieben werden und dann hatte ich aber auch zumindest so viel Intelligenz zu sagen, okay, pass mal auf, der hat ja recht, wenn der Papa was sagt, ne? Ich mach's mal besser.
Ja, genau.
Ne? Und dann konnte ich aber auch. Also immer, wenn es eigentlich drauf ankam, habe ich dann auch geliefert. Und aber Gitarre spielen hat er auch probiert und dann war ich dann auch, ich glaube, 6, 7, 8 Mal in der Gitarrenstunde. Aber es war für mich zu wenig Action.
Ja,
also ich muss mich bewegen, ich brauche einen Ball, egal welcher. Lass uns Tennis spielen, lass uns Volleyball spielen, Basketball, Fußball, alles. Aber da hatte ich keine Geduld für, das zu lernen. Und muss wirklich sagen, so je älter ich geworden bin und je weiter ich gekommen bin im Leben, finde ich es schade, dass ich nicht gemacht habe.
Ja, aber
die Erkenntnis
ja oft,
kommt
das,
ja oft im Nachhinein.
Genau, dass man dann früher das hätte, die Angebote gehabt hätte und die dann nicht wahrnimmt und dann vielleicht später so, hätte ich mal, wäre irgendwie ganz schön, wenn ich da jetzt ein bisschen was könnte. So, aber du kannst was anderes besonders gut, bist besonders gut im Tor, hast diese Fußballkarriere vorangetrieben. War denn auch zu diesem Zeitpunkt für dich schon, ich meine, du sagtest, du hast in Auswahlen schon gespielt, irgendwie Landesauswahlen oder Kreisauswahlen, Bezirksauswahlen, war das schon auch dein Fokus, dass du gesagt hast, okay, ich will Fußballprofi werden, war das eigentliche Ziel und deswegen die anderen Sachen auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger intensiv bearbeitet?
Ja, jetzt mal die ganzen Kinder mit den Träumen bitte einmal kurz weghören. Kurz die Eltern kurz auf Stopp drücken bitte oder vorspulen. Nein, ich sag dir ehrlich, ich hatte das nie, das Ziel.
Mhm.
Also ich denke, da mache ich auch keinen Hehl draus. Mir hat das immer Spaß gemacht, ja. Und es war aber irgendwie normal für mich, weil ich bin mit 10 Jahren dann nach Kaiserslautern gewechselt, habe dann eigentlich, bis ich 17 war, eigentlich nur Schule und Fußball gemacht. Also so mittags um 3 nach der Schule raus mit den Jungs mal in die Stadt oder so oder irgendwie auf den Bolzplatz gehen oder was anderes machen. Ne? Dann hat man ja auch, kam ja dann auch damals so die PlayStation 2 Zeit, sage ich mal, wo man dann auch mal FIFA gespielt hat. Das gab's für mich halt nie, weil ich war... Natürlich, je höher ich gekommen bin, immer länger in der Schule, ne? Aber in der Regel war ich so um 13:30 zu Hause von der Schule, hatte dann Mittagessen von der Mama, hat immer jeden Tag frisch gekocht, war überragend. und dann habe ich aber halt meine 1,5 Stunden gehabt, wo ich, sage ich mal, Hausaufgaben und so einen Kram gemacht habe, wenn ich sie mal gemacht habe. Muss man auch dazu sagen, mit einem kleinen Augenzwinkern. und dann bin ich schon um, ja, was war das, 16:15 Uhr, hat mich meine Mama dann die ersten... Ja, 6 Jahre oder die ersten 5 Jahre jeden Tag, ja, so 4-mal die Woche nach Kaiserslautern gefahren zum
Training. Hätte ich fragen wollen, weil das sind ja knapp 90 Kilometer irgendwie.
Ja, 63 sind es.
63, also Lampertheim. Ich habe von Heppenheim das gemessen, aber von Lampertheim, also 63 eine Tour.
Eine Tour, genau.
Das heißt, das war genau meine Frage. Hast du da in Kaiserslautern irgendwie im Internat gewohnt oder du bist also tatsächlich zu Hause geblieben, bist in Lampertheim zur Schule gegangen und deine Mutter hat dich dann täglich zum Training gefahren.
Die hat mich täglich hingefahren. Wahnsinn. Irgendwann haben sich dann auch Fahrgemeinschaften gegründet von Jungs, die dann über die Jahre entweder mal dazugewechselt sind, die irgendwo halbwegs in der Region waren. Und dann hat sich das so ein bisschen abgewechselt, aber ja, meine Eltern haben, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre keinen Urlaub gemacht, weil der Urlaub ging halt fürs Fahren drauf, fürs Benzingeld. Und dieses Verständnis hast du als Kind in dem Alter gar nicht, obwohl du, sag ich mal, dann irgendwo Richtung 13, 14 denkst, ja, ich verstehe ja schon alles auf der Welt, aber nee, du verstehst gar nichts. Und das ist auch gut so. Meine Eltern haben das eigentlich immer relativ fern von mir gehalten, weil es sollte ja nicht als Vorwurf rüberkommen, so, weil die haben ja schon dann wahrscheinlich auch andere Gespräche geführt wie ich, ne, sondern vielleicht auch mal hier mit dem Trainer oder da mal über die vier Ecken was mitbekommen und vielleicht hat sich für die relativ früh auch schon abgezeichnet, dass das was werden könnte und das sollte nie für mich so das Gefühl sein, ey, Junge, jetzt straff dich mal so, ne, weil du kostest uns ja unseren Urlaub.
Ja, aber
so,
das ist ja das, was sich jetzt in allen Folgen eigentlich durchzieht, dass die Unterstützung von zu Hause eigentlich essentiell ist dafür, dass das funktionieren kann halt.
Ne? Ja, ohne
weil das alle immer irgendwie so supported werden von Eltern, manchmal sogar Oma und Opa, die Fahrdienste übernehmen und so, weil das einfach ja wirklich so zeitintensiv ist. Und wenn dann der Sprung, wie bei dir jetzt, zu Kaiserslautern, zu diesem großen Traditionsverein dann möglich ist, dann ist auch klar, dass dann eben die Kilometer dann manchmal gefahren werden, wenn man nicht gerade das Glück hat, da direkt in der Nähe zu wohnen halt so. Ne? Also,
ja, absolut. Und ganz ehrlich, es wär auch nicht anders gegangen. Und ich bin froh, dass meine Eltern das eigentlich nie thematisiert haben oder gesagt haben, ey Junge, pass mal auf, das funktioniert so nicht. Entweder du gehst jetzt ins Internat oder du hörst auf, weil ich hätte zu 1000% aufgehört. Ich wäre niemals von zu Hause weggegangen.
Ja, verstehe.
Und dann weiß ich gar nicht, wie oft ich den Hut schon davor gezogen habe, dass sie das so viele Jahre für mich gemacht haben.
Das ist auch krass. Also das klingt schon krass und das ist natürlich auch ein Wahnsinns Einsatz einfach dafür, das so für sein Kind zu machen. Toll. Was machen denn deine Eltern beruflich, wenn ich fragen darf?
Papa arbeitet bei der Stadtverwaltung.
Ah, okay.
Und meine Mama ist Friseurin.
Irgendwo eingestellt oder gibt es einen eigenen Salon sogar? Irgendwie ein eigenes Geschäft?
Nee, die hat früher dann auch viel gearbeitet. Im Salon in Lampertheim. Und dann jetzt aber die letzten Jahre, als es dann auch mit dem Fußball angefangen hat, hat es einfach nicht mehr geklappt, weil ich habe ja auch noch, eine kleine Schwester, um die musste sich ja auch gekümmert werden und dann hat sie sich da voll, sage ich mal, so mehr dem Haushalt gewidmet.
Ja, okay. Jetzt bist du dann, also mit 10 kann man sagen, so um 2003 fängt deine Kaiserslautern-Zeit an, das heißt dann mit dieser Pendelei. Kaiserslautern, Betzenberg, da 98 die Meisterschaft nach dem Wiederaufstieg irgendwie, also wirklich auch natürlich eine Rieseninstitution im Fußball und auch zu deiner damaligen Zeit dann, auch wenn dann viele Krisen, Abstiege, Aufstiege kamen und diese ganzen Sachen. Aber war das für dich auch so ein bisschen so, war dir das bewusst, dass du bei so einem großen Verein da bist? Was war das in der Bedeutung auch von der Meinung vielleicht für den Papa, für die Leute, die einen so umgeben? Ist Kaiserslautern dann da unten? War das was Besonderes auch für dich oder war das so, ja, halt der nächste Schritt und ja, ist halt Kaiserslautern?
Genau so war es.
So war es,
ja. Ist halt Lautern. Ich habe das damals gar nicht verstanden, wie groß dieser Verein eigentlich ist und was der Verein für eine Historie hat. Weil wir auch, also um es dir genau zu sagen, mein Papa ist Bayern-Fan.
Ja. Und du warst schon immer VfL Wolfsburg-Fan, klar.
Sozusagen, ja. Also auf jeden Fall Klaus Reitmeier-Fan, das kann ich sagen.
Sehr gut. Ah, cool.
Klaus Reitmeier hat mir sehr gefallen als Kind. Ja, das ist natürlich auch immer die Bundesliga
super
geschaut.
Typ.
Ja, habe ihn leider noch nie gesehen.
Aber liebe Grüße, falls er das hier hören kann. Ja, ich hatte mal eine sehr schöne Begebenheit. Ich habe mal gespielt und da kam er und da war es gerade eine echte Krisenphase und dann sind die irgendwie kurz vor Ende sind die dann gegangen, waren zu dritt und dann habe ich so durchs Mikrofon gesagt, hier Jungs, ey, ich glaube an euch, alles Gute, das wird und so. Und dann drehte er sich so total nett um. Also es war ein sehr schöner Moment, weil ich mochte ihn auch total damals. Es war irgendwie ein sehr, sehr geiler Typ, fand ich irgendwie, auch wenn ich ihn nicht persönlich kennengelernt habe.
Also ich kann es ja auch nur vom Fernsehen sagen und aus meiner Erinnerung, ist ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit her, aber ist mir irgendwie hängen geblieben.
Sehr schön.
Ja, muss sagen, mein Opa war Frankfurt-Fan. Mein Onkel HSV-Fan.
Okay.
So, und dann hörst du besser auf den Papa, genau. Und dann halt mit Olli Kahn aufgewachsen, bei Lampertheim immer im Olli Kahn-Trikot gespielt, wenn wir Wochenende die Spiele hatten. Ja. Und dann bin ich nach Lautern, musste auf einmal ein Kaiserslautern-Trikot anziehen. Und da muss ich da auch sagen, es war irgendwie so, es ist passiert einfach. Also ich wollte am Anfang auch gar nicht nach Lautern, hatte ich ja schon eingangs mal gesagt.
Weil zu weit weg einfach.
Zu weit weg, ich wollte nicht weg von meinen Freunden. Ich konnte es nicht verstehen, immer so viel Auto fahren, weil damals kam eine Dreiviertelstunde, kam dir anders vor.
Ja, ewig, ja natürlich.
Ich habe gedacht, ich sitze 3 Tage im Auto. Ne? Und muss halt da wirklich sagen, ja, ohne meine Eltern wäre ich dort nicht hin, weil die einen Weg gefunden haben, mich irgendwie in Anführungszeichen zu zwingen, ohne mich zu zwingen.
Ja, ja, so ein bisschen, weißt du, ja, also die Hand zu nehmen einfach.
Ne? Genau, sie haben mich so begleitet und haben gesagt, hey, jetzt entspann dich mal, ja, wir schaust jetzt erstmal 4 Wochen an, wir fahren, machen das mal und dann kannst du immer noch sagen, wir machen das nicht. Obwohl, ja, eigentlich schon relativ, die mich ja natürlich kannten und die wussten wahrscheinlich auch, okay, wir machen das jetzt mal 2 Wochen mit dem, dann macht er das sowieso, weil der, das wird ihm gefallen. So. Ja, und so war es dann am Ende auch. Also die 4 Wochen habe ich gar nicht abgewartet. Ich habe dann irgendwie nach, ich glaube, 1-2 Wochen gesagt, ja, machen wir, habe ich Bock drauf, ja, cool. Weil natürlich auch nochmal ein ganz anderer Fußball war, aber auch nie mit dem Hintergedanken, irgendwann mal da in dem Stadion spielen zu können. Mhm. Das war.
Ja, also du erzählst gerade natürlich Olli Kahn, kommen wir auch noch zu, haben die Kollegen von Wölfe TV hier auch schon schön entlockt, da konnte ich so ein bisschen schon mal stibitzen und jetzt eben Klaus Reitmeier und dann gibt es aber einen Gerry Ehrmann, der eben Legende am Betze mit über 300 Spielen für Kaiserslautern irgendwie, der da als Torwarttrainer auch dich unter seine Fittiche hatte. Wann fing das denn an, gleich zu Beginn oder kam es erst irgendwann später?
Nee, das kam später, also ich habe... hatte mal, als wir so 12 oder 13 waren, hatte ich einmal mit ihm, da war er irgendwie da, hat ein bisschen zugeguckt, da hat er uns dann auch ein paar Bälle geworfen. Ja, und das war unfassbar, weil der Gerry, der war so ein Tier, der war so groß und breit. Ich als Kind hast du gar nicht getraut, den anzuschauen. So, das war Wahnsinn, dann nur mit seiner großen Haarpracht noch, da immer drauf. Und angefangen hat es so, würde ich sagen, mit 16, wo er immer einmal die Woche so auf dem Fröner Hof, so hieß das Nachwuchsleistungszentrum damals, rausgekommen ist. Es war ein bisschen außerhalb von Kaiserslautern und so mit ein paar Torhütern trainiert hat. Da waren wir dann irgendwie so 3-4 Torhüter gewesen. Und dann kam eine Phase in meinem Leben, mit 16 war das dann, weil ich hatte so die Schnauze voll gehabt von allem. Okay. Ich bin von heute auf morgen, weißt du, ganz, wie soll ich sagen, immer gereizt gewesen zu Hause, gar keinen Bock mehr auf den Fußball, gar keinen Bock mehr auf die Schule. Also es war wie so ein blockierter Zustand.
Pubertät auch ein bisschen wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber schon extremer, weil ich kann mir es bis heute nicht erklären. Ich kann mich sehr gut daran erinnern an die Zeit und ich war wie so fremdgesteuert und habe zu meinen Eltern gesagt, das ist vorbei, ich höre auf mit Fußball, ich mache das nicht mehr. Und dann hatte ich damals einen Torwarttrainer, also Gerry kam immer so, war ja bei den Profis und ich hatte damals einen Torwarttrainer bei der Jugend dann gehabt, der uns dann in der U16, müsste das gewesen sein, oder U17 sowas, schon fast 2-3 Mal die Woche trainiert hat. Also so wie heute mit fixen Torwarttrainern pro Jugend war das nicht. Du hattest vielleicht 2-3 Mal die Woche Torwarttraining. Ja, ne? Und der war Lehrer in Kaiserslautern an der Schule. Und meine Mutter hat dann auch halt mit ihm gesprochen, hat gesagt, hey, Tobi Lenk war, heißt er, dann auch gesagt, hey Tobi, pass mal auf, irgendwas stimmt mit Marius nicht, so und so und so. Sagt er, ja, alles klar, lass uns mal, bring den mal abends nach Lautern, wir gehen mal was essen. Dann höre ich mir den mal an und dann schauen wir mal. Naja, und dann hat mich meine Mutter abends nach Lautern gefahren, mit natürlich Hoffnung drin, ne, dass der Tobi, weil ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden, war auch ein guter Mentor von mir, vor allem in der Zeit von 13 bis 16, 17. Wie gesagt, wir haben uns dann in so einem American Diner getroffen und haben da auch gesprochen. Und dann bin ich nach dem Gespräch raus ins Auto. Meine Mutter hat 2 Stunden lang im Auto gewartet. Boah.
Tja, und wie seine Mutter reagiert hat und was unsere Nummer 29, Marius Müller, sonst noch so erzählt hat, das hört ihr in der kompletten Episode von Hinter der Rückennummer. Ausgabe Nummer 12 findet ihr auch innerhalb des Wölferadios überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Am kommenden Samstag geht es für uns gen Norden zum 2. Aufsteiger dieser Saison, der dieses Mal auch aus Norddeutschland kommt. Es geht zum FC St. Pauli und jemand, der sich mit St. Pauli bestens auskennt, der ist jetzt bei mir hier in der Leitung. Das ist nämlich Luca Santos Boje vom Millanton. Schön, dass du dabei bist.
Jo, moin oder guten Abend in dem Falle und danke für die Einladung.
Bevor es gleich losgeht, ein wenig Statistik. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal an meinen ersten Gesprächspartner in der heutigen Wölferradio-Episode, Michael Theuerkauf. Der hat mich nämlich ein wenig mit Zahlen versorgt. Wir haben schon des Öfteren mal gegen FC St. Pauli gespielt. Allerdings sieht unsere Bilanz da nicht ganz so rosig aus. Das letzte Mal gewonnen haben wir nämlich vor 30 Jahren bei einer Bundesliga-Begegnung. Und die letzte Bundesliga-Begegnung zwischen zwischen St. Pauli und dem VfL an sich war 2011 und da endete das Spiel 2:2. Nun schreiben wir das Jahr 2024 und wir dürfen gespannt sein, was uns spielerisch vor allem von den Paulianern erwarten wird. Wie geht's euch denn nach 7 Tagen Erstliga-Luft schnuppern? Wie fühlt sich das an, wieder zurück in der ersten Liga zu sein?
Ja, also erstmal, es fühlt sich mega geil an, nach 13 Jahren wieder aufzusteigen. Also ich bin sehr, sehr erleichtert, wieder im Oberhaus spielen zu dürfen. Und dann auch das Privileg noch zu haben, dass wir einen Stadtrivalen haben, der in Liga 2 spielt, dass sich die Rollen mal getauscht haben. Und das genieße ich sehr. Und ja, jetzt sprichst du bestimmt jetzt die 4 Punkte an in den 7 Spielen, die wir hatten. Also es ist trotzdem, obwohl wir jetzt eine magere Ausbeute haben auf Platz 16, trotzdem fühlt es sich immer noch irgendwie gut an, weil ich weiß, dass die Mannschaft kann und will, dass sie laufstark ist, dass sie den Kampf annimmt und dass sie nicht chancenlos ist bei den Partien, die sie angeht. Jetzt gegen Dortmund haben wir es ja gesehen. Also trotz des 2:1 bin ich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Auch was sie gegen Freiburg abgerissen hat, war großartig. Gegen Heidenheim war ein super Spiel, hinten raus Pech gehabt, aber das gegen Mainz war mega unglücklich, weil jetzt das 0-1, 0-2 selber eigenverschuldet waren durch einen Fehlpass und unser Torwart kam dann nicht gut raus, aber kann passieren, ist wieder Lehrgeld, aber man darf nicht andauernd Lehrgeld zahlen, weil irgendwann haben wir dann Spieltag 20 und 25 und dann musst du halt um den Klassenhalt genauer sehen und genauer kämpfen, aber trotzdem, ich bin immer noch optimistisch, dass wir es schaffen und es fühlt sich immer noch gut an, ich habe ein super Gefühl bei der Mannschaft.
Nun hattet ihr auch ein vergleichsweise leichtes Startprogramm in die neue Bundesliga-Saison. Okay, ihr hattet Leipzig, das endete 0-0, über Dortmund reden wir lieber nicht. Aber die restlichen Gegner, die wären ja durchaus, sag ich mal, machbar gewesen, allesamt. Und ich bewundere ein wenig deinen Optimismus, denn viele Fans würden jetzt sicherlich schon den Klassenerhalt als gefährdet betrachten, obwohl noch nicht mal die Hälfte der Saison rum ist oder würden jetzt schon sagen, ach, Pauli steigt am Ende wieder ab. Aber du bist da ja total tiefenentspannt, oder?
Ja, genau. Also ich meine, na klar, also hättest du mich das vor 5 Wochen gefragt, als wir mit 3 Spielen und 0 Punkten auf 18 Platz waren, da war ich, habe ich auch erstmal anders gedacht, ne? Also ich dann erstmal damit nicht einverstanden gewesen, was Herr Blestin erstmal aufgestellt hat. Ich bin der Meinung gewesen, dass du viel besser mit Afolayan und Elias Saad fährst. Dass Blestin auch wenn Hürzeler so sehr ich ihn immer noch mag und Blestin erstmal wissen, mit einem neuen Trainer ist erstmal immer noch bewerten muss, ich sehe da immer noch ich sehe die Überschneidung und Ähnlichkeiten. Obwohl Blessin nochmal einen sehr, sehr defensiveren Ansatz hat als Hürzeler. Und Hürzeler ist schon sehr defensiv gewesen. Und ich bin trotzdem immer der Meinung gewesen, wir müssen mit Elias Saad spielen, wir müssen mit Dapo Afolayan spielen. Und dann, als da dann so nach und nach so Thema Freiburg und Thema Leipzig zum Beispiel. Leipzig haben die beiden ja gespielt und es hat super funktioniert. Ich meine, die haben die an die Wand gefahren. So. Und das so nach und nach da reinzukommen und wir spielen ja sehr defensiv. Und ich bin jetzt so langsam damit eher warm geworden, weil ich glaube, er hat es auch gesehen, wie es funktionieren kann. Und ich bin, glaube ich, auch relativ optimistisch jetzt drin, dass er weiß, dass er es einigermaßen gefunden hat, dieses Grundgerüst. Ich meine, wir haben jetzt in Dortmund so defensiv gespielt, das war ja, keine Ahnung, ein 5-4-1 oder was. Und normalerweise ist ja haben wir so ein 3-4-3 mit 2 Schienenspielern, so hier eine Treu links, Zajakas rechts und so. Das war schon sehr, sehr tief gestanden trotzdem. Und trotzdem hast du Dortmund in Probleme gebracht. Und dann, also das, was, also trotzdem, das Spiel gegen Dortmund fand ich großartig. Also ich, trotz Niederlage bin ich mit zufrieden ausgegangen. Und meine Stimmung war auch mal anders vorher. So war es ja nicht. Ich will nicht lügen.
Wer den FC St. Pauli bislang noch nicht so auf dem Schirm hatte, was würdest du sagen, zeichnet euch aus? Was zeichnet die Spielweise des FC St. Pauli derzeit aus?
Wir stehen halt sehr defensiv, haben sehr, sehr schnelle Spieler, auch sehr laufstarke Spieler. Ich glaube, wir sind wieder 8 Kilometer mehr gelaufen als die Dortmunder, muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, mehr als die Leipziger, also auch schon in der zweiten Liga, diese Laufintensität war es permanent. Also ich bin echt fasziniert, dass sie zwar schon Platz sind nach dem Spiel, aber immer wieder jede Woche so krass abliefern. Also wir sind sehr defensiv. Wir können problemlos eine Fünferkette halten. Haben dann davor noch hier Irvine, Wagner und alles, die wir nochmal zurückziehen können. Und dann von dann dieses Umschaltspiel, dieses über auch über außen, auch über die Mitte manchmal, ist schon da, wo ich uns sehr gefährlich sehe. Und das kam auch ein paar Mal vor. Zwar hapert es hier und da mal im Abschluss. Das muss man noch mal genauer sein. Also wenn man da auch in der Abschluss konsequenter wäre, hätten wir, glaube ich, ein paar Tore mehr und ein paar Punkte auch mehr gehabt. Also hinten dicht stehen, da ist unsere Stärke drin. Wir haben auch einen guten Torwart auf der Linie. Und dann das Umschalten über links und über rechts und dann reinziehen und dann versuchen, den Abschluss zu finden. Also da sehe ich uns gut drin, hat bisher gut funktioniert. Ich bin sehr erstaunt, dass es in Liga 1 so gut umsetzbar ist.
Ich weiß ja nicht, ob du uns ein wenig auf dem Schirm hast, was spielerisch bei uns gerade so los ist und wie wir spielen. Aber wie blickst du auf die bevorstehende Begegnung unserer Wölfe am kommenden Samstag bei euch daheim im Stadion?
Ich muss echt zugeben und ich hoffe, du verzeihst mir, dass Wolfsburg, also das, was ich aus Wolfsburg höre, ist sehr oft so Sachen neben dem Platz, so wie der Herr Behrens letztens. Was er so da für einen Scheiß fabriziert hat. Und wurde er nicht suspendiert? Nee, ne?
Genau, er wurde nicht suspendiert. Er saß ja auch beim letzten Heimspiel gegen Werder Bremen als Ersatzspieler auf der Bank. Aber Kevin Behren war bzw. ist ja immer noch Thema in den hiesigen Medien und war auch schon Thema hier bei uns im Podcast. Daher würde ich gerne wieder zum Geschehen auf dem Spielfeld zurückkommen. Also was denkst du, was wird uns am Samstag spielerisch erwarten?
Wenn du 13 Jahre lang Zweitliga-Erfahrung in dir trägst, dann weißt du oder dann denkst du, wenn du aufsteigst, das Erste, was dir entgegenschwappt, ist erstmal die Physik, ist erstmal bullige Spieler, starke Spieler, kräftige Spieler, die auch schnell sind und problemlos aus jeder Chance ein Tor machen. Also wirklich, das hast du bei Heidenheim auch gesehen. Ich meine, die hätten da 2-0 führen können, auf einmal zwei Konter und dann liegst du 2-0 hinten. Dann verlierst du das Ding. Und das denke ich auch immer wieder. Ich meine, ihr habt zwar, ich glaube, auf Platz 14 7 Spiele, 7 Punkte, meine ich, war das. Aber trotzdem ist ein Bundesliga-Verein und wir haben halt immer, ist nicht die Sorge oder Angst oder so, aber wir gehen jeden Gegner so an, dass wir dass wir wirklich aufmerksam sein müssen, wen wir immer da vor uns haben, weil die sind schnell, die laufen an uns, also die sind stark, die sind schnell und machen immer ein Tor und deswegen sofort dicht machen und dann konzentriert jedes Spiel angehen und das sehe ich auch in euch. Also reicht schon, wenn du einmal aufrückst und ich weiß nicht, Maxi Arnold luft einmal den Ball einmal ganz hier rüber zu euren Amore und der macht sofort das Tor, weil er ist einfach konsequent oder bester Scorer bisher, so wie ich das im Kopf habe. Also wir haben immer die Sorge, dass da immer irgendwas passiert mit euch. Also, dass ihr wirklich aus jeder Situation ein Tor machen könnt, wenn wir nicht aufpassen. Weil das Bundesliga ist. Und ihr schon seit, keine Ahnung, seit 15, 20 Jahren schon da spielt und Erfahrung habt. Also, wir haben immer die Sorge. Ich erinnere mich noch an Hannover Bundesliga, war das auch schon 13 Jahre her. 0-0, auf einmal, am 90. auf einmal kommt ein Konter, dann zur Ecke und dann bumm, 1-0. Also, das war immer so ein bisschen. Und das haben wir, die Sorge und Angst, dass uns das immer wieder auf uns zutrifft. Und jetzt gehen wir jedes Spiel so an, wirklich mit diesem defensiv angehen, sicher hinten stehen und dann gucken, was sich für Lücken vorne ergeben. Aber erstmal muss sicher sein, dass wir hinten den Laden im Griff haben und wir Wolfsburg so gut es geht neutralisieren und dann langsam beherrschen und dann versuchen, ein Tor zu schießen.
Es sind übrigens keine 15 und keine 20, es sind 27 Jahre in der Bundesliga. Das aber nur schnell am Rande. Wenn du einmal die Glaskugel rausholst und das Spiel am Samstag vor Augen hast, was würdest du als Ergebnis tippen? Was denkst du, wie geht's aus?
Das ist das Problem bei einem Bundesligaspiel. Du gewinnst auf einmal ein 3-0 in Freiburg und verlierst 0-3 gegen Mainz zu Hause. So, das sind Sachen, die hast du nie im Leben getippt. Niemals. Ich persönlich, ich sehe dort ein 2-1 für uns. Möchte ein 2-1 für uns.
Na, so ein kleines bisschen Angst und Bange ist ihm da schon, oder? Aber Mut zur Lücke, das finde ich gut. Ich tippe 2-1 dagegen und bin daher sehr gespannt, was uns erwarten wird am kommenden Samstag im Millantor-Stadion gegen den FC St. Pauli. Und bei mir hier zu Gast im Kombinationsspiel war einer, der sich bestens mit St. Pauli auskennt, nämlich Lukas Santos Boje von Millanton. Vielen Dank.
Gerne, danke für die Einladung.
Ein Blick auf die Uhr verrät mir, wir sind schon wieder locker in der Nachspielzeit. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Denkt dran, wir sind Samstag für euch live on air, live aus dem Millantor-Stadion in Hamburg. Berichten und kommentieren Malte Truxius und Dennis Lindner vom Spiel gegen den FC St. Pauli. Zu hören über wölferadio.de oder in der VfL Wolfsburg-App. Wir hören uns das nächste Mal in rund 3 Wochen. Nächste Woche ist erstmal Kollege Lenny Nero wieder vor euch am Start hier im Podcast. Bis dahin verabschiede ich mich mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg. Tschüss, sagt Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der Fall.